Deutschlandfunk Kultur.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Stengel. Und das heute am Vatertag ohne Väter. Zumindest wenn es nach dem gleichnamigen Hörspiel geht. Also dem Hörspiel mit dem Titel Ohne Väter, über das wir gleich mit Marleen Wolter und Micha Kranichsfeld sprechen wollen. Sie gehören zum Performance-Kollektiv Fräulein Wunder AG aus Hannover und haben beim Hörspiel Regie geführt. Hallo Marleen, hallo Micha.
Hallo.
Hallo.
Euer Hörspiel Ohne Väter ist ja eine Gemeinschaftsarbeit eures Kollektivs, der Fräulein Wunder AG. Daher würde ich mich auch ganz gerne am Anfang direkt einmal über dieses Kollektiv mit euch unterhalten. Erstmal vor allen Dingen, was hat es mit dem Namen auf sich, also Fräulein Wunder AG, und in welchem Zusammenhang steht das mit dem Begriff des Fräulein Wunders?
Das Fräulein Wunder ist meines Wissens ein vor allem literarischer Begriff. Und das zeigt vielleicht schon, in welchem Dunstkreis sich das Kollektiv vor etwa 15 Jahren gegründet hat, im Rahmen der Kulturwissenschaften an der Uni Hildesheim, wo Literaturmenschen einträchtig zusammen mit Medien, Theater, Kunst, Musikmenschen zusammen studiert haben, angewandte Kulturwissenschaften. Und so wie man uns erzählte, denn wir sind ja nicht Teil der Gründungsmitglieder des Kollektivs, sind ein paar Jahre später dazugekommen, war das einerseits ein Kommentar darauf, dass es ein Novum war, ein Flinter-Kollektiv in einem Studiengang zu gründen, wo doch vorwiegend männliche Einzelkünstler hervorgegangen sind. Und gleichzeitig war es auch so ein bisschen ein Augenzwinkern auf dieses auch leicht degradierende Wort Fräulein Wunder. Und das war so eine Art als Wiederaneignung gedacht. Und gleichzeitig ist das Wort Wunder schon etwas, was uns in unserer Arbeit begleitet, oder Micha?
Ja, also ich würde sagen, das Wunder passiert bei uns im besten Fall auf der Bühne. Wir arbeiten ja ganz oft mit sogenannten ExpertInnen des Alltags, Menschen, die nicht professionell auf der Bühne stehen, oder eben mit dem Publikum in Settings, wo die was mitmachen können auf der Bühne. Und da ergeben sich ja immer wieder Situationen, die dann ein kleines Wunder jeden Abend irgendwie sind, weil es dann doch wieder funktioniert oder Leute eine Geschichte erzählen, die man als PerformerIn ja auch noch nicht vorher gehört hat. Genau, und das sind die Magic Moments.
Und wie kommen die Ideen von diesen Magic Moments im Kollektiv zustande? Also bringt da ein Einzelner oder eine Einzelne eine Idee mit, oder ist das so ein kollektiver Prozess der Ideenfindung?
Wir als Kollektiv kennen uns ja nun schon viele Jahre und wir sind auch nicht nur KollegInnen, sondern auch FreundInnen und sprechen viel über uns, über unser Leben, kennen uns sehr gut. Und das heißt, bestimmte Themen, die irgendwie so Teil unseres Lebens sind, sind schon lange irgendwie in Gesprächen präsent, so wie zum Beispiel hier dieses Väterthema. Und irgendwann ist dann oft der Moment, wo man sagt, ja, wollen wir darüber nicht ein Stück machen? Könnte das nicht ein Ausgangspunkt sein? Also wo man so den Dreh findet von der eigenen individuellen Betroffenheit hin zu etwas, was vielleicht noch mehr Leute interessieren könnte.
Und ihr habt ja insgesamt jetzt in eurem Performance-Kollektiv seit 2004 rund 40 Bühnenformate, Performances und Interventionen im öffentlichen Raum umgesetzt. Und darunter eben auch das Bühnenstück Schon wieder ohne Väter aus dem Jahr 2021. Also das Theaterstück, aus dem dann das Hörspiel entstanden ist. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, ja, wir haben jetzt schon ein Stück auf der Bühne, lasst uns doch daraus ein Hörspiel machen.
Also einerseits sind wir gerade dabei, uns immer wieder selber in die Lage zu bringen, Stoffe, Themen, Forschungen an bestimmten Themen mehrfach zu machen. Also nicht nur ein Projekt über eine Fragestellung zu machen und die dann zur nächsten zu gehen, sondern künstlerische Forschung auch als etwas zu begreifen, das auch mit Wiederholungen nochmal anschauen, weiteren Versionen von etwas arbeitet. Gleichzeitig ist der Abend ohne Väter ein Stück, das in der Anlage, was es da an Material gibt, was auf der Bühne passiert, unter anderem auch Originalaufnahmen von Stimmen unserer verstorbenen Väter, sich total anbietet, als Hörspiel weiterverarbeitet zu werden. Und dann, glaube ich, kamen wir auch noch auf den Gedanken, dass die Präsenz von Verstorbenen, die wir auf der Bühne thematisieren, in der Popkultur auch oft irgendwie mit Sachen wie Radio, Interferenzen, Funk und körperlosen Stimmen in Verbindung gebracht wird. Und so hat das alles ganz gut gepasst, das nochmal als Hörspiel wieder aufzunehmen.
Das ist eine Sache, die ist mir auch aufgefallen, gerade was, wenn es um die Musik geht, aber eben auch um die Originalaufnahmen, die du schon gerade angesprochen hast. Und zwar, dass es dort halt Störungen gibt, dass es dort eben diese Interferenzen auch gibt in der Musik, aber eben auch in den Aufnahmen. Ist das so der Hintergedanke des Ganzen gewesen?
Genau, auf der musikalischen Ebene hat uns sehr interessiert, zusammen mit unserem Komponisten Sebastian Schlemminger herauszufinden, wie können eigentlich die Väter und das, was sie an Material mitbringen, da vorkommen, weil sie ja sich nicht genau einfügen können als Co-Sprechende, denn das sind alles Aufnahmen, die eben schon früher entstanden sind. Und genau, wir fanden sozusagen einerseits diesen geisterhaften Zugriff spannend und auch amüsant erstmal, dass sich da sozusagen irgendwas reinknistert, irgendwas, was sich reinschaltet. Und gleichzeitig auch irgendwie immer zu schauen, wie Musiken, die die Väter berührt haben, die wir jetzt wieder mit benutzen, eben nicht nur als so, wie die Musik ist, vorkommen können, sondern sich sozusagen verdrehen, in eine Dissonanz geraten, weil das auch sozusagen Zusammenspiel ist mit dem, wie sich, glaube ich, da die Töchter dem auch genähert haben, diesem Material, nämlich zu schauen, unsere Väter sind sozusagen nicht nur etwas, was wir präsentieren und vorstellen, sondern es gibt da auch Dissonanzen und Reibungspunkte und wir wollen uns mit denen auch auseinandersetzen irgendwie, ne? Und das auf so einer ästhetischen Ebene zu spiegeln, war, glaube ich, der Zugriff.
Bevor wir vielleicht jetzt auf diese ästhetische Ebene weiter eingehen, vielleicht könnt ihr ja einmal inhaltlich gerade zusammenfassen, was denn jetzt genau eigentlich im Stück passiert, weil Ohne Väter, das haben wir ja schon grob angesprochen, ist ein Hörspiel über den Verlust von Vätern. Aber vielleicht könnt ihr einmal auf diesen biografischen und vielleicht auch dokumentarischen Hintergrund eingehen.
Also wie Micha vorhin schon gesagt hat, ist biografische Verfasstheiten Situationen, die einzelne von uns oder mehrere von uns beschäftigen, im Alltag mit Fragen konfrontieren, oft Ausgangspunkte von Abenden, die wir machen. Und so war das eben auch bei Ohne Väter. Es war schon länger im Raum gewesen, dass wir uns mit der Situation, dass von einigen Mitgliedern im Kollektiv die Väter ungewöhnlich früh verstorben sind, daraus was zu machen. Also wir sehen unsere künstlerischen gemeinsamen Arbeiten auch immer als Chance, wirklich miteinander Dinge durchzuarbeiten, die uns tatsächlich beschäftigen und somit mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wirklich auch an sich selbst zu forschen, einander zu unterstützen und daraus dann irgendwie einen künstlerischen Mehrwert zu generieren. Und da wir uns eben als feministisches Kollektiv begreifen, haben wir uns als Ausgangspunkt eben gefragt, was bedeutet das eigentlich für uns, dass es so viele verstorbene Väter gibt in unseren Reihen? Hat das diejenigen, die ihren Vater früh verloren haben, wie hat das eigentlich deren feministischen Werdegang geprägt? Und wo sind versteckte Aufträge, die wir von den Vätern, die uns noch eine Weile begleitet haben, vielleicht mitbekommen haben? Und was ist ein Feminismus, der in irgendeiner Form den eigenen Vater integriert, mit ihm in einen gemeinsamen Weg geht, mit ihm sich auch Auseinandersetzungen führt? Das war so der Ausgangspunkt.
Also in der Bühnenperformance war es so, dass die Töchter die Fälle ihrer Väter sozusagen vor dem Publikum ausbreiten und ihm präsentieren. Und wir haben jetzt die Möglichkeit einer Zweitbearbeitung genutzt, das nochmal für das Hörspiel auf eine andere Ebene zu führen, nämlich auf die, die ja im Kollektiv auch immer passiert, dass wir miteinander sprechen über diese Fälle. Und jetzt sitzen sozusagen in unserem Hörstück die Töchter gemeinsam am Tisch und der Ausgangspunkt ist der Todesfall, der eingetreten ist. Und die Frage ist jetzt, wie gehe ich eigentlich als Tochter, die gerade einen Vater verloren hat, mit den ungeklärten Fragen um? Was muss ich noch klären? Wie hat mich mein Vater eigentlich geprägt? Und die anderen Mitglieder der Fräulein Wunder AG bieten jetzt Svenja hier im Hörspiel verschiedene Möglichkeiten der Bearbeitung dieses Falls an. Also wie sind Sie damit umgegangen? Welche Fragen haben Sie zu klären? Und wie könnten Sie sozusagen exemplarisch die lösen, um sozusagen Svenja etwas anzubieten, um mit ihrem eigenen Verlust und ihrem Trauerfall umzugehen?
Das heißt, ich lag bei meiner eigenen Wahrnehmung gar nicht so weit davon entfernt. Diese Situation am Tisch, die du gerade beschrieben hast, hat mich nämlich sehr an eine WG-Situation erinnert bei mir. Also wo man zusammengesessen hat und eben über einen Todesfall auch gesprochen hat. Also das hatte schon so dieses Gemeinschaftsgefühl, was du ja gerade eben auch angesprochen hast, dass ihr eben euch so lange schon kennt. Da steckt ja alles auch mit drin, diese persönliche Ebene.
Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Die wollten wir auch nochmal stärken im Vergleich zum Stück, weil uns so wichtig war zu zeigen, was ja wie so ein Kollektiv sich auch gegenseitig tragen kann. Also dass das eben bei uns auch existiert und dass man das vielleicht nochmal hörbar, erlebbar machen kann.
Du hast ja gerade angesprochen, den Vergleich zwischen Stück und Hörspiel. Ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs auch einmal den Trailer zum Bühnenstück angeschaut und mir ist da vor allen Dingen aufgefallen, dass ihr hier sehr viele optische Elemente im Einsatz habt. Also von der Nebelmaschine über Requisiten, fahrbare Bühnenelemente und eben auch etwas sehr Körperliches in der Performance. Da stellt sich mir die Frage, wie seid ihr denn da an die Adaption fürs Hörspiel rangegangen? Weil dieses ganze Optische fällt ja erst einmal weg.
Das stimmt. Alles, was mit dem Körper passiert, konnte plötzlich nicht mehr auf dieselbe Weise stattfinden. Es gibt zum Beispiel eine Szene im Stück, wo die Töchter sozusagen in die Mimikry ihrer Väter gehen, also als ihre Väter auftreten. Und wir haben also immer versucht zu denken, okay, wenn wir das nicht machen können, wie können wir die Momente anders herstellen? Wie können wir trotzdem Spielmomente haben? Und eine der sozusagen Übersetzungsmöglichkeiten für uns war zu sagen, wenn wir nicht als unsere Väter auftreten können, weil man das akustisch vielleicht nicht versteht, dann lass uns doch das Stück nochmal neu denken, nochmal weiterdenken und jemand reinholen als Sprecher, der sozusagen als Projektionsfläche für unsere Väter stimmlich präsent ist. Ne? Nämlich mit Martin Umbach jemand zu haben, der sozusagen als Vater Stellvertreter auftritt. Und das hat auch für die Dramaturgie des Stücks einfach nochmal Impulse gegeben. Und ich glaube, das ist auch was, was uns Spaß gemacht hat, das Stück nochmal neu zu denken. Also nicht zu denken, ich mache es nur als Hörspiel, sondern zu denken, was macht das eigentlich mit dem Stück, mit der Erzählung, mit der ganzen Konzeption, wenn das ein Hörspiel sein muss, ne? Wo die Stimme wichtig ist, wo die Geräusche wichtig werden, wo die Musik nochmal viel wichtiger wird.
Im Trailer ist mir auch noch eine andere Sache aufgefallen. Und zwar stellt sich dort die Frage, wie viel ist hier schlichte Unterhaltung und wie viel ist reale Trauerarbeit. Und das würde mich jetzt auch interessieren, weil wir haben ja diesen Unterhaltungsaspekt im Sinne von, dass man das halt genießt, dazuhört, zuschaut und auch die Bedeutung der Unterhaltung, des Sprechens am Küchentisch eben und eben die Trauerarbeit. Und bei manchen Stellen im Hörspiel hatte ich das Gefühl, es sind sehr, ich möchte sagen, sehr authentische Aufnahmen. So als ob wirklich ein Gespräch stattgefunden hat, das ihr parallel mitgeschnitten habt. Und es gibt Stellen, die klingen dann eher so wie eben inszeniert. Und da würde mich interessieren, wie ist das in der Produktion gelaufen?
Genau, das hast du ganz gut rausgehört. Uns hat schon geschwant, dass ein tatsächliches, unvorbereitetes, moderiertes, aber spontanes Gespräch sehr spannend wäre, also Material für dieses Hörspiel zu liefern. Und deswegen haben wir noch in der Schreibphase für das Skript ein Gespräch initiiert und unsere KollegInnen eingeladen zu einem gemütlichen Abend, wo wir Spielanordnungen, Gesprächsimpulse und dergleichen vorbereitet haben und eben in einem lockeren, informellen, sehr persönlichen und auch intimen Raum mit denen nochmal sozusagen alle Väter, alle Fragen durchgesprochen haben. Und das hat eben einerseits den Vorteil, dass wir nochmal die Dinge, die gerade oben aufliegen, die Fragen, die gerade jede beschäftigen, nochmal explizit bekommen haben, auch für den Schreibprozess des Skripts. Andererseits haben wir das eben schon mit aufgenommen. Und das hat natürlich sehr viel Material, gerade für diese Intermezzi, die es im Hörspiel immer wieder gibt, die auch, glaube ich, hörbar einen Zeitsprung erzählen, also die finden in einem anderen Raum statt. Genau, das war uns total wichtig, weil, wie Micha schon gesagt hat, wollten wir diese persönliche Ebene miteinander erzählen, wie viel wir auch übereinander und über die Väter der anderen wissen, um uns einander auch möglicherweise auch kritische oder riskante Fragen stellen zu können, die sich die Einzelne alleine oder wir, während wir das Skript schreiben, nicht wagen würden zu stellen. Und das war ein ganz schöner Abend und das sind natürlich immer auch Momente, die einerseits Material generieren und eine kritische, rationale Auseinandersetzung vorantreiben, die uns tatsächlich interessiert als Feministinnen, die angetrieben eben durch diese Frage das Patriarchat, von dem natürlich nicht nur Flinterpersonen, sondern auch Männer betroffen sind, ist zwischen uns und unseren Vätern einfach ein großes Thema gewesen, weil wir denen auch was vorzuwerfen haben, obgleich ist natürlich alles nicht so einfach, aber diese ganzen Fragen, die eben möglich sind, nachdem die Väter verstorben sind, anders zu stellen, das ist alles drin in diesen Gesprächen, die wir ja miteinander auch wirklich führen, auch wenn kein Mikro zuhört. Und zugleich ist es immer auch Trauerarbeit, ne? Also es ist immer auch ein Versuch der Annäherung, ein Versuch der Erinnerung, Anekdoten, Erscheinungen, Situationen, Kleidungsstücke wieder hervorzuholen in der Erzählung. Und das habe ich gemerkt, weil du gefragt hattest nach diesen zwei Ebenen. Das ist immer beides vorhanden gewesen. Also einerseits die Trauer und das Wiederhervorholen der Erinnerungen durch mich selbst und durch die KollegInnen, die meinen Vater ja auch gekannt haben. Und eben die Frage, was für eine Frau bin ich geworden, weil ich die Tochter meines Vaters bin, der in einem patriarchalen Umraum zu einem Mann geworden ist.
Mhm. Gerade diese Situation am Tisch klingt für mich auch nach einem sehr lustigen Abend. Es wurde ja auch sehr viel gelacht. Und da stellt sich für mich die Frage, wie wichtig ist denn bei euch der Humor gewesen bei der Umsetzung dieses Projekts?
Ich glaube, dass der Humor und die Unterhaltung für Fräulein Wunder AG sowieso immer eine große Rolle spielt, weil er ermöglicht auch manchmal sozusagen das Thema, das ja so eine Schwere hat und so eine Bedeutung zu lösen und nochmal aus der anderen Richtung anzugucken. Und ich glaube, das sozusagen gibt eine Dynamik durch das Humorige.
Und ist dann die Musik auch nochmal so eine Art von Kontrastebene, weil wir haben ja auf einmal dieses Leichte und dieses Humorvolle zum Teil, diesen Umgang mit diesem doch ja traurigen Thema. Und auf der anderen Seite haben wir diese elektronischen, fast schon sphärisch, auf jeden Fall recht düsteren Klänge, die ihr als musikalische Untermalung habt. Sollte das dann auch nochmal so ein Kontrastprogramm bilden?
Ich würde sogar sagen, dass es auch eine Brücke ist, denn wir haben ja diese Teile, wo sich sozusagen aus diesem sphärisch-elektronischen plötzlich so der Freddie Quinn herausschält oder solche Momente. Also Lieder, die die Väter, die hier im Stück vorkommen, auch tatsächlich einfach gehört haben, die deren Musik sind. Und da sehe ich auch einen humorvollen Zugriff, weil es manchmal so überraschend oder auch für mich auch lustig ist, wie sich sozusagen aus so einem Nichts, das man erstmal gar nicht zuordnen kann, plötzlich sowas herausschält oder The Island of the Sun raus wird und wieder verschwindet. Da bildet die Musik, glaube ich, auch eine Brücke, ne? Und gleichzeitig sorgt sie auch dafür, dass es manchmal Momente gibt, in denen sowas nachhallen kann oder mal was, ein Gefühl auch nochmal steht, bevor man in die nächste Szene springt, in der vielleicht eine ganz andere Dynamik nochmal herrscht.
Ja, also es gibt auch natürlich einen Humor, der durch die Väter irgendwie mit reingebracht wird. Und es gibt auch einen Humor, den wir als Töchter haben, wenn wir über unsere Väter und deren Eigenarten sprechen. Und ich glaube, wie Micha gesagt hat, das ist sehr wichtig, diese Ambivalenz zu haben, dass wie tiefschürfend wir in der eigenen Biografie nochmal Fragen verfolgen, die wir tatsächlich nicht mehr stellen können, zumindest in den Fällen, bei denen der Vater tatsächlich verstorben ist. Also es hat ja auch dieses biografische Exerzieren hat ja auch immer was, ich will jetzt nicht sagen was Lustiges, aber etwas
Absurdes
irgendwie
auch.
Tragikomisches, was Absurdes, genau. Und das wissen wir auch und das unterhält uns selber auch manchmal.
Ja, du hast jetzt gerade einen Aspekt angesprochen und zwar, dass ihr die Fragen ja nicht mehr stellen konntet. Im Hörspiel stellt ihr die Fragen ja stellvertretend an Martin Umbach, den die meisten wahrscheinlich als Synchronsprecher von Russell Crowe oder eben George Clooney kennen. Und das ist ja eine sehr präsente Stimme, die auch nochmal eine ganz eigene Form von Männlichkeit und vielleicht auch eine ganz eigene Vorstellung von Vaterfigur vermittelt. Wie ist da die Auswahl getroffen? Warum habt ihr euch für Martin Umbach entschieden?
Also zum einen gibt es persönliche Verbindungen zu Martin Umbach. Zum anderen, wir haben gedacht, wenn schon, denn schon. Also Martin repräsentiert für uns diese Ambivalenz eines sich ausbreitenden, raumeinnehmenden, selbstsicheren, ja, in dem Sinne dann eben dem Klischee eines Mannes im väterlichen Alter entsprechenden Menschen und zugleich ist seine Stimme ja nicht nur raumeinnehmend, sondern extrem erwärmend, umarmend, absolut affizierend. Also wir schmelzen alle dahin, wenn er spricht. Und diese Ambivalenz finden wir interessant, weil darum geht es ja auch ein bisschen in dem Stück. Wir haben eine emotionale Beziehung zu unseren Vätern, zum Glück. Und diese emotionale Beziehung, die uns auch also gnädig werden lässt, die sozusagen auch dazu führt, dass wir unseren Vätern mehr durchgehen lassen als anderen Männern im selben Alter in Bezug auf sexistische oder patriarchale Verhaltensweisen. Also dass wir aber gleichzeitig eben Sympathie und auch eine Zärtlichkeit gegenüber diesen Figuren, einem väterlichen Vater, der irgendwie nur das Beste für einen will, empfinden, das repräsentiert alles eigentlich Martin. Und Martin hat sich für das Projekt unter anderem auch deshalb interessiert, weil er selber Vater einer oder zwei Töchter ist, glaube ich, und ihm das Thema deswegen natürlich auch sehr am Herzen liegt.
Das ist für mich auch ein ganz persönlicher Aspekt an der ganzen Sache, denn also ich bin selbst Ende letzten Jahres Vater geworden und ich habe es gerade eben einmal nochmal angehört, das Stück, bevor wir ins Gespräch gekommen sind. Und ich hatte den unwillkürlichen Wunsch, meine Tochter nochmal in den Arm zu nehmen, bevor ich ins Gespräch starte hier. Also es hatte auf mich definitiv eine Wirkung. Ja. Die Frage ist, ihr habt ja bei dem Theaterstück, das ist von 2021, bestimmt auch Feedback vom Publikum bekommen. Gibt es da ähnliche Rückmeldungen oder wie ist das ausgefallen?
Ich denke, die Menschen verbinden sich einfach auf sehr individuelle Weise mit einer eigenen Frage, mit ihrem jeweiligen Familiengefüge. Das ging mir auch, als ich habe ja das Stück sozusagen begleitet bei Probenbesuchen und auch selbst als Publikum dann. Und auch ich habe sozusagen über meinen Vater und meine Beziehung sofort nachgedacht. Ne? Obwohl es eigentlich ja sozusagen sehr spezielle und sehr spezifische Fälle vorgetragen werden, fange ich als Publikum und viele Leute, die ich erlebt habe, auch sozusagen direkt an, diese Brücke zu schlagen. Was bedeutet das eigentlich für mich?
Es ist schon ein Stück, wo wir natürlich vor allem von Vätern und Töchtern ein Feedback bekommen haben, die ja sich da eben entsprechend auch selber identifizieren konnten mit der einen oder anderen Geschichte. Ja, und zugleich heißt das, also ich glaube, es ist natürlich für alle irgendwie interessant, aber ich glaube für diese Person nochmal besonders.
Bleibt natürlich am Ende die Frage nach der Rolle des Vaters im Patriarchat. Also ich habe mal bei euch geschaut, in der Beschreibung des Stücks heißt es, in einem Mystery-Setting zwischen Anrufung und Austreibung erforschen wir unseren feministischen Werdegang ausgehend vom Verschwinden unserer Väter. Wir fantasieren darüber, was wir nicht wissen, wie sie uns heimsuchen, welche Aufträge wir mit uns herumschleppen. Unsere Väter sind die Geister, die wir rufen, um mit ihnen Fragen an eine postpatriarchalische Zukunft zu verhandeln. Da würde mich interessieren, wie sind die Verhandlungen denn gelaufen? Gab es ein Ergebnis?
Es gibt Zwischenergebnisse, ja. Einerseits hat es natürlich irgendwie befreit, bestimmte Texte, bestimmte Aktionen mal auszuprobieren, auch Martin mit bestimmten Sachen zu konfrontieren und sozusagen in einer inhaltlichen Auseinandersetzung unseren Vätern wieder ein bisschen näher zu kommen. Und dann, genau, würde ich noch hinzufügen, das Interessante, das uns auf dem Weg ja als eine Erkenntnis begegnet ist, ist, dass die Kritikfähigkeit am eigenen Vater schwindet, je länger der verstorben ist. Also, dass die Kolleginnen von uns, deren Vater sehr, sehr früh gestorben ist, eigentlich viel mehr idealistische Projektion auf diese Person in sich trugen. Also sozusagen einerseits natürlich kritisch über die denken wollten und aber gleichzeitig diese Imagination des eigenen perfekten Vaters viel schwerer loslassen konnten oder auch wollten, als diejenigen, die ihren Vater vielleicht bis in ihre frühen 20er gekannt haben. Und dann ist aber auch wichtig zu sagen, dieses Stück versucht auch zu schauen, diese vermeintliche binäre Front zwischen Vätern und vom Sexismus betroffenen, weil weiblich sozialisierten Töchtern zu befragen, weil wir natürlich auch Eigenschaften unserer Väter in uns tragen. Unsere Väter genauso vom Patriarchat betroffen sind als Männer. Und wir sozusagen natürlich, dadurch, dass sie unsere Väter sind, möglicherweise auch unterstützt haben und vielleicht auch bestimmte patriarchale Strukturen, Situationen, wo sexistische Dinge passiert sind, Gedanken ausgesprochen wurden, nicht unterbunden haben, weil wir natürlich in der Liebe und Zuneigung zu unseren Vätern auch gnädig mit denen sind. Also das Stück versucht auch zu befragen, wo unterstützt eine Tochter, die zu Recht gelernt hat, ihren Vater auch wirklich zu lieben und Gründe dafür hat, wo unterstützt diese Tochter auch ein System, an dem wir alle gemeinsam am Abbau arbeiten sollten, Väter und Töchter gemeinsam?
Abschließend würde mich noch eine Sache interessieren, die mir jetzt beim erneuten Hören aufgefallen ist. Also, das betrifft den Titel, Ohne Väter. Weil beim zweiten Hören dachte ich mir, das Stück müsste ja eigentlich heißen Ohne Mütter, weil es sind ja die Väter, die im Stück vorkommen, aber die Mütter sind, wenn überhaupt, mal ganz marginal randständig. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, die Mütter aus diesem Stück sozusagen rauszuhalten? Weil theoretisch hätten die natürlich auch etwas Input geben können über die Väter, über ihre Männer.
Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir ohnehin schon so viele Geschichten zu erzählen haben von mehreren Väter-Töchter-Konstellationen und es ging schon sozusagen um eine Bündelung der Beziehung, damit wir uns nicht völlig verfransen in der Dramaturgie, weil sozusagen die Dreierkonstellation der Kleinfamilie ja nochmal ganz viele andere Machthierarchien reingibt. Also unsere Mütter waren natürlich schon in unserem Hinterkopf, gerade als Instanz, die feministische Fragen mitgestellt hat. Wir haben uns gefragt, wann haben wir unsere Mütter eigentlich gegen unsere Väter unterstützt in frühen Diskussionen zu Hause oder so. Also die Mütter sind sozusagen in unserer Konzeption auch präsent gewesen. Aber es geht um Väter und Töchter und das ist ein sehr eigenes Verhältnis. Und Mütter und Töchter wäre eigentlich das nächste Projekt, weil wir wollten auch nicht, dass unsere Mütter so Nebenfiguren gerieren in dieser Auseinandersetzung.
Das ist eine spannende Idee. Jetzt zum Abschluss vielleicht dann das nächste Stück einfach mit Müttern.
Vielleicht, ja.
Ja, Micha und Marlene, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt. Und für alle, die das Stück noch einmal nachhören wollen oder es gerade eben nicht gehört haben, das finden Sie natürlich auch auf hörspielundfeature.de und in der Audiothek. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Feiertag. Hier am Mikrofon Martin Stengel, der sich nun in seinen ersten eigenen Vatertag verabschiedet.